Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir schauen uns heute mal wieder einen Versuch an, die AfD inhaltlich stellen zu wollen. Ein prominenter Politiker hat es vor hunderten Leuten versucht. Auch eine Art der Inszenierung. Mal sehen, was die Pointe war. Dann erinnern wir an eine beeindruckende Frau. Rot-Weiß, Autorin, Holocaust-Überlebende. Und genau die werden ja immer weniger, was natürlich Auswirkungen auf die Erinnerungskultur hat. Auch das beschäftigt uns. Und dann ein durchaus historischer Moment für die Musik, nämlich die Band Queen hat einen ihrer berühmtesten Songs für eine andere Sprache freigegeben. Das gab es vorher noch nie, in diesem Fall für eine Sprache in Afrika, Zulu. Und das ist wirklich eine absolute Premiere. Wir haben die Musiker getroffen, die Queen ganz anders singen dürfen. Und das hat in diesem konkreten Fall eine sehr beeindruckende Geschichte. Dann haben wir einen großen Theatermoment vor uns, also im Sinne von wirklich Theater als Theater. Wir haben ja schon über eine Inszenierung, eine Politinszenierung gesprochen, aber diesmal wirklich Theater, das größte Stück aller Zeiten, das aber eigentlich gar nicht so oft an großen Bühnen gespielt wird. Vielleicht, weil es so ein Überstück ist, wer weiß. Hamlet. Wir waren bei der Premiere in Basel dabei.
Sein oder nicht? Sein. Das ist die Frage.
Rechtsaußenkräfte, Populisten, Nationalisten, Kräfte, die gegen Minderheiten vorgehen, die Vielfalt ablehnen, sie werden immer stärker in der westlichen Welt, was sich nicht nur an Wahlergebnissen zeigt, sondern manchmal auch an gesellschaftlichen Stimmungslagen vor Ort, was wiederum Auswirkungen auch für das Kulturleben hat. Zum Teil kulturfeindliche Räume entstehen. Wir dürfen gespannt sein, was uns auch die Landtagswahlen im nächsten Jahr so bringen, gerade in Sachsen-Anhalt. Dort residiert die Bundeskulturstiftung in Halle. Und an der Spitze eine Frau, die schon vor 10 Jahren Erfahrungen mit einer rechtspopulistischen Regierung gemacht hat, nämlich in Polen. Sie hat das polnische Kulturinstitut in Berlin geleitet und wurde von der PiS-Regierung geschasst. Ich habe Katarzyna Wielgas-Skolimowska zu einem längeren Interview getroffen und habe eine Frau kennengelernt, die sehr sensibel gegenüber Einschränkungen der Kunstfreiheit geworden ist.
Das ist jetzt schon auch da. Also wir sehen, dass die Landräte Einfluss ausüben wollen auf Kultureinrichtungen, dass kleine Anfragen kommen, dass Bauhaus angegriffen wird, dass historische Orte umgedeutet werden und so weiter. Das ist schon da. Das hat natürlich 2016 niemand glauben wollen. Und deswegen sage ich, das ist kein einfacher Job. Und ich glaube, was man lernen kann, und das ist ja auch zum Beispiel in Polen, aber auch in den USA ganz deutlich geworden, ist die Solidarität, dass sich gegenseitig unterstützen einfach eine sehr wichtige Rolle spielt.
Katarzyna Wielgas-Skolimowska, das ganze Interview im Rahmen der Kulturfragen in unserer App oder am Sonntag ab 17 Uhr im Deutschlandfunk. Und noch jemand, der, wenn auch in einem ganz anderen historischen Zusammenhang, bittere Erfahrungen mit der Unterdrückung für eine Minderheit gemacht hat. Das beschäftigte uns jetzt. Sie konnte sich retten. Viele konnten es nicht, nämlich Ruth Weiß, die Holocaust-Überlebende. Sie hat darüber geschrieben, viel öffentlich gesprochen, auch in Schulen, was es heißt, ausgegrenzt zu werden.
So wie ich das sehe, war es eben meine Überzeugung, dass die Unterdrückung, die Ungerechtigkeit, die Nichtachtung anderer Menschen nicht zu begreifen und nicht zu akzeptieren ist.
Ruth Weiß, wir erinnern an Sie in dieser Sendung. Und die Frage nach rechtsextremen und rechtspopulistischen Gefahren für die Demokratie bringt uns wieder zurück ins Heute, ohne hier Parallelen aufbauen zu wollen. Aber die Debatte über Minderheitenrechte und liberale Demokratie beschäftigt uns wieder intensiv. Auch heute Abend, nämlich die große Frage, kann man die AfD eigentlich mit Argumenten stellen? Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, ehemaliger Grüner, der hat es heute Abend versucht im Gespräch mit Markus Frohnmeier, jemand von der Spitze der AfD, Landesvorsitzender in Baden-Württemberg, Spitzenkandidat auch bei der Landtagswahl im nächsten Jahr. Da gab es heute eine Debatte. Und dass es überhaupt zu diesem Gespräch kam, war ein Deal zwischen Palmer und der AfD. Keine AfD-Kundgebung in der Innenstadt von Tübingen, dafür aber eine Diskussion mit mir, also mit Boris Palmer. Und für uns hat das Ganze beobachtet Christian Gamper, der ist am Telefon, ist in Tübingen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend nach Berlin.
Also Sie haben uns schon mal einen Eindruck geschickt, nämlich von den Protesten, über die wir auch schon in den Nachrichten gehört haben. Die waren erwartungsgemäß da und sie waren erwartungsgemäß auch offenbar relativ laut. Also wir hören das Nazis raus, alle gegen den Faschismus. Wie konnte da eigentlich überhaupt noch ein Gespräch stattfinden?
Es konnte mit Mühe ein Gespräch stattfinden nach circa einer Stunde Anlaufzeit. Aber diese erste Stunde, wo eigentlich nicht gesprochen werden konnte, war, glaube ich, das Symptomatische an diesem Abend. Das Ganze war ein kommunikatives Desaster. Und da trägt, glaube ich, die Stadt Tübingen auch einen gewissen Anteil an Schuld. Die Demonstration vor der Halle, der Hepper-Halle, die war angemeldet und die musste man natürlich auch erwarten. Aber die Strategie, die Plätze in der Halle zu vergeben auf Antrag, ist natürlich naiv, weil natürlich auf diese Weise auch Leute in die Halle kommen, die die Veranstaltung stören wollen. Und die Strategie, einen angejahrten Rhetorikprofessor mit der Moderation zu beauftragen, war eine absolute Schnapsidee, die den Abend wirklich an den Rand des Scheiterns gebracht hat. Der Mann hat eine ellenlange Einführungsrede gehalten über Habermas und kommunikative Strategien.
Ein bisschen inadäquat klingt das für mich erstmal.
Das klingt ziemlich inadäquat. Ich muss sagen, ich bin immer noch sprachlos und erschüttert, wie man in diese kommunikative Falle laufen
Joachim
kann.
Joachim Knape, sein Name, um ihn nochmal zu erwähnen. Ja.
Ja. Diese Strategie, wir messen die Redezeit von jedem Teilnehmer, wir lassen Fragen aus dem Publikum zu, von Leuten, die vorher ausgewählt wurden. Das hat alles so einen ritualhaften Charakter. Und die Frage ist doch, was wollte Boris Palmer eigentlich mit diesem Angebot, wir reden mit der AfD? Hm. Wollte er sie tatsächlich argumentativ stellen? Dann ist es aber so, dass man natürlich immer die AfD auch als Opfer vorführt. Die Leute, die protestiert haben vor der Halle, haben ja die Strategie, mit denen reden wir überhaupt nicht. Und das halte ich persönlich für einen großen Fehler, weil die AfD mittlerweile einen so großen Zuspruch hat, dass man mit ihnen einfach sich beschäftigen muss und auch argumentativ was
tun muss. Dann hören wir vielleicht mal, wenn ich da kurz einhaken darf, dann hören wir vielleicht mal schon den besagten Markus Frohnmeier, Spitzenkandidat in Baden-Württemberg für die AfD, der ja zum Beispiel auch Vertrauter von Alice Weidel ist, von dem man weiß, dass er rhetorisch durchaus brillieren kann. Vielleicht hören wir mal, was von ihm zu hören war.
Ja, guten Abend alle zusammen. Ich bin heute hier, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir es tun. Herr Palmer, an der Stelle als überzeugter Demokrat möchte ich Ihnen sagen, was Sie heute Abend machen, das finde ich richtig. Demokratie lebt davon, miteinander zu streiten. Demokratie lebt davon, miteinander zu diskutieren. Und darum ist es ein wichtiger Schritt, was Sie hier heute machen, um die Zustände in Deutschland wieder zu normalisieren. Und ich finde, das ist ein Applaus wert.
Also das klingt nicht wie jemand, der sich irgendwie beeindrucken lässt von den Protesten oder irgendwie erschüttert ist, sondern sehr stabil und selbstbewusst dort auftritt, auch rhetorisch, oder?
Das ist der Wolf, der Kreide gefressen hat. Markus Frohnmeier hat natürlich Verbindungen ins rechtsextreme Milieu, auch nach Russland, und ist eine schwierige Figur. Aber er hat sich gut verkauft heute Abend, weil er ganz zurückhaltend geblieben ist, sachlich argumentiert hat, immer auf die Fehler und Nachlässigkeiten besonders der letzten Bundesregierung verwiesen hat und einfach sachlich geblieben ist, während Boris Palmer, nachdem also nach einer Stunde Geschrei dann endlich diskutiert werden konnte, im Laufe der Diskussion immer erregter geworden ist. Und er ist natürlich viel beschlagener als Frohnmeier in den Detailfragen, egal ob das über Migration, Ökologie oder um den Rechtsstaat geht. Aber er hat den Fehler gemacht, sich zunehmend in Rage zu reden und dann eben mit ganz vielen Zahlen und Sachargumenten Argumenten mehr oder weniger auf den Gegner einzuschreien, das kommt überhaupt nicht gut. Das wäre auch gar nicht nötig gewesen. Also die Strategie, wir wollen die AfD stellen, muss doch mit einer gewissen Gelassenheit einhergehen, weil sonst kommt man mit denen doch gar nicht ins Gespräch. Und ich glaube, dass dieses Gespräch dringend notwendig ist. Ja. Weil was wir heute Abend erlebt haben, war der Zusammenprall von zwei Milieus, nämlich dem linksradikalen Milieu draußen, das geschrien hat, und einem rechtsradikalen Milieu in der Halle. Wir als Pressevertreter saßen hinter den AfD-Leuten, die 100 Plätze da hatten. Und die erfüllen natürlich auch alle Klischees, aber die Linken eben auch. Und wenn man diesen Zusammenprall sieht, diesen lautstarken und irgendwie auch sprachlosen Zusammenprall, dann muss ich sagen, wird es einem wirklich Angst um diese Republik. Weil wenn das die Zukunft ist, dass man so miteinander redet, dann sehe ich relativ schwarz.
Vielleicht lassen wir Boris Palmer noch mal kurz zu Wort kommen, der sich an einer bestimmten Stelle eben irgendwie ja in der Situation behaupten musste, wo eben sehr viel geschrien wurde und wo das Gespräch gar nicht starten konnte.
Und mir fällt es schwer, aber ich habe aus diesem Grund die Polizei gebeten, diejenigen, die offenbar nicht zulassen wollen, dass ein Meinungsaustausch stattfindet, friedlich zu bitten, den Saal zu verlassen.
Also am Ende bleibt natürlich die Frage, Christian Gamperz, ich habe es auch aus Ihren Worten vernommen, dass Sie sich eine andere Dialogkultur wünschen würden, überhaupt Gespräche wünschen würden. Die Frage ist natürlich bei einer Partei, die sich immer weiter radikalisiert, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird, die ja auch durchaus damit rechnen muss, dass vielleicht auch ein Verbotsverfahren auf sie zukommt. Wir wissen es auch, in großen Teilen durchaus auch kulturfeindliche Stimmungen produziert, selbst oft nicht unbedingt dialogbereit ist. Inwieweit so etwas überhaupt möglich ist, also überhaupt da Gespräche zu führen, wenn die Wertegrundlage so unterschiedlich ist?
Naja, aber die Wertegrundlage wird ja auch von der Linken untergraben, indem sie die AfD einfach niederbrüllen. Und das finde ich problematisch. Also Palmer hat die besseren Argumente, die besseren Sachargumente, aber es wäre überhaupt nicht nötig gewesen, sich da so in Rage zu reden. Und Frohnmeier profitiert davon natürlich, indem er ganz kühl bestimmte Fehler der letzten Jahre moniert und auch Ansichten hat, die extrem sind. Es gibt aber auch immer wieder AfD-Haltungen, wo man sagen kann, darüber kann man doch diskutieren.
Also welche Art der Inszenierung, versuchen wir es mal so ein bisschen auch vom Inszenatorischen zu betrachten. Welche Art der Inszenierung war das eigentlich heute? Was für ein Genre war das?
Es war eine Art Zweikampf, eine Art Gladiatorenkampf. Schlecht moderiert, mit Zeitmessung und komischen Zwischenfragen, fürchterlich langweilig zum Teil, auch ohne Dramaturgie, ohne sich Gedanken zu machen, wie kann man bestimmte Themen denn überhaupt interessant machen. Wenn ich mit jemandem wirklich ins Gespräch kommen will, dann brauche ich einen Moderator, der das Ganze auch ein bisschen witzig angeht und die Leute miteinander in
Also ein Regisseur letztlich auch, um mal im Bild zu bleiben.
Ja, was der Regisseur, das heute, na gut, also der dass der Moderator ein bisschen tranig war, das ist eine andere Sache. Aber die Konzeption der ganzen Veranstaltung war falsch. Man prügelt doch nicht argumentativ aufeinander nur ein und misst die Zeit und sagt dann, okay, wer kriegt den meisten Beifall? Sondern wenn man miteinander reden will, dann tauscht man Argumente aus. Und ein Austausch von Argumenten, der hat heute Abend eigentlich überhaupt nicht stattgefunden, sondern was stattgefunden hat, war die Inszenierung von Sprechchören ist ja im Theater auch immer sehr beliebt, dass man chorisch spricht, aber das war ja hier nun dazu da, um Kommunikation zu verunmöglichen. Und ein Oberbürgermeister, der angeblich ein Gespräch anbietet, dann aber sich hinreißen lässt. Boris Palmer ist wirklich ein guter Politiker, yeah, mit sehr großer Sachkenntnis, aber er lässt sich immer wieder hinreißen, dann richtig draufzuhauen. Und letztlich hat Palmer im zweiten Teil der Veranstaltung dann die Rolle übernommen, die die Brüller im ersten Teil hatten, nämlich dass er wirklich sich in Wut geredet hat. Christian, und das finde ich schade. Ja, es wäre ein viel besseres Gespräch möglich gewesen, wenn er ruhig geblieben wäre. Ja.
Christian Gampert, heute Abend in Tübingen also bei diesem, wie er meint, gescheiterten Gespräch zwischen Boris Palmer, dem Oberbürgermeister von Tübingen, und Markus Frohnmeier, dem AfD-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Baden-Württemberg im nächsten Jahr. Vielen Dank für Ihre Eindrücke. Und jetzt eine echte Premiere hier im Deutschlandfunk Kultur bei Fazit der Kultur vom Tage. Die Band Queen, die es ja auch nach dem Tod von Freddie Mercury natürlich immer noch gibt und auch die Rechte an den Songs liegen ja bei der Band, hat jahrzehntelang immer wieder verweigert, eine andere Sprache zuzulassen bei Covern als Englisch. Und jetzt zum ersten Mal ändern sie ihre Meinung. Und zum ersten Mal kann ein großer Klassiker von Queen, nämlich die Bohemian Rhapsody, in einer anderen Sprache gesungen werden, und zwar in Zulu, eine der Amtssprachen in Südafrika, eingesungen von einem Jugendchor. Wie es dazu kam, Stefan Überbach weiß mehr.
Es klingt vertraut, aber irgendwie anders. Die ersten Takte der Bohemian Rhapsody, gesungen in Zulu. Eine echte Premiere. Niemals zuvor hat die britische Band Queen eine Übersetzung ihres Welthits erlaubt. Für den südafrikanischen Jugendchor ein historischer Moment.
What we did to the song is something that
das, was wir tun, ist noch nie zuvor gemacht worden. Deshalb musste es perfekt sein. Wir haben unzählige Stunden investiert. Aus Respekt vor Freddie Mercury, vor Queen und vor diesem Werk.
What we did to the song.
Sandile Majola und Lungelo Masango haben den Text übersetzt, was nicht ganz einfach war, weil viele Begriffe auf Zulu länger sind als auf Englisch, was Rhythmus und Melodie des Songs durcheinanderbringen würde. Manches ist deshalb unverändert geblieben, zum Beispiel die Scaramouche-Passage. Chorleiter Ralf Schmidt ist in Südafrika aufgewachsen. Seine Eltern stammen aus Deutschland. An der South African Rhapsody, der südafrikanischen Version der Bohemian Rhapsody, haben er und sein Team mehr als ein Jahr lang gearbeitet. Der Song besteht aus vier Teilen. Das A Cappella-Intro, die Ballade, die Oper und der Rock'n'Roll-Teil.
Mama just killed a man. And then the opera session, Scaramouche, Scaramouche, Vandango. And then you got the rock and roll, so you think you can stop me. And then it goes back to the a cappella at the end. So there's four.
Das sind vier völlig unterschiedliche Genres, die wir mit afrikanischer Musik verbinden mussten.
Infused with African music.
Der Ndlovu Youth Choir kommt aus der Provinz Limpopo, einer der ärmeren Regionen des Landes. Gegründet wurde er als Sozialprojekt für benachteiligte Kinder, die durch die Musik eine Perspektive bekommen, Gemeinschaft erleben und Selbstbewusstsein entwickeln sollten. Daraus aber wurde schnell sehr viel mehr. Das Jahr 2019 brachte den Durchbruch. Mit ihrem Auftritt bei der US-Fernsehshow America's Got Talent verzauberten die jungen Sängerinnen und Sänger ein Millionenpublikum. Das Markenzeichen des Chors, internationale Hits mit afrikanischer Musik zu verweben. In Südafrika ist die Neuaufnahme der Bohemian Rhapsody schon jetzt ein Riesenerfolg. Das offizielle Video auf YouTube wurde in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung fast 500.000 Mal aufgerufen, womöglich sogar von Brian May und den anderen Queen-Mitgliedern, die noch aktiv sind. Das wäre natürlich riesig für uns. Wir haben mit so viel Respekt an dem Song gearbeitet. Und wenn Queen unsere Version hören und vielleicht sogar zu einer Show kommen würden, wäre das ein Traum.
That would be a dream come true.
Was für eine beeindruckende Version von The Bohemian Rhapsody auf Zulu. Also Stefan Überbach war für uns in Südafrika unterwegs, um diese wirklich musikalisch beeindruckende und vor allem absolut einmalige Fassung dieses Songs für uns genauer zu ergründen. Und Daniel Kehlmann, der Schriftsteller, ist ja nun wirklich einer der bekanntesten, berühmtesten überhaupt, gerade aus seiner Generation. Ein Mann, der während der Pandemie immer wieder auch sich kritisch geäußert hat zum Umgang damit, auch in der Öffentlichkeit, auch in der Politik, der lange gezögert hat, aber irgendwann tatsächlich sich durchringen konnte zu einem Theaterstück über Corona, über die Lehren daraus. Und wir haben mit ihm darüber gesprochen.
Es wird ja oft so nach einer Aufarbeitung gerufen. Ich habe da keine Illusionen. Ich glaube nicht, dass es die gesellschaftliche Aufarbeitung geben wird von irgendeiner Seite. Es gibt meistens bei großen gesellschaftlichen Konflikten keinerlei Aufarbeitung, sondern sie bleiben sozusagen liegen und die Gesellschaft macht danach was anderes. Und so ist das einfach. Ich finde trotzdem, in einer Hinsicht hat sich die Lage ein bisschen geklärt. Man kann jetzt doch viel sachlicher darüber reden, was damals passiert ist, ohne dass man die Menschen gleich furchtbar wütend macht. Sondern viele Leute sagen mir auch jetzt, ja, auch was der Staat damals gemacht hat, war ja zum Teil wirklich sehr unsinnig. Und das waren Leute, die das nie gesagt hätten vor 4 Jahren. Und das erzähle ich jetzt nicht, um zu sagen, ich habe recht gehabt. Ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Für mich persönlich ist dieses Stück, das ich zum Teil damals in der Verwirrung, Angst und Überwältigung geschrieben habe, in kleinen Szenen im Frühling des ersten Lockdowns. Für mich ist das auch ein Beitrag. Und jetzt können wir vielleicht auch Witze darüber machen, was wir damals nicht so, vielleicht gar nicht so komisch fanden.
Und das Stück, die Premiere am Samstagabend in Wien. Anlass war das für uns, mit Daniel Kehlmann zu sprechen, dem Erfolgsschriftsteller, über sein Stück, über Corona und über die Pandemie. Und das gesamte Gespräch am Samstag ab 14 Uhr in unserer Theatersendung Rang 1, immer samstags bei uns zu hören, natürlich auch als Podcast oder auch in der DLF-App. Eine ganz besondere Empfehlung. Daniel Kehlmann mit seinem Rückblick auf die Corona-Zeit, die ja auch gerade für das Kulturleben, gerade auch für die Theater eine so einschneidende Zeit war.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christine Jensen.
Das internationale Festival für urbane Kunst in Chemnitz, E-Book, macht mehrere umstrittene Kunstwerke wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Nach dem Vorwurf von judenfeindlichen Aussagen in den Arbeiten hatten die Veranstalter die Werke temporär verhüllt. Wie die Veranstalter mitteilten, basiert die Entscheidung auf mehreren unabhängigen Expertisen. Diese stellten die gegen die Werke erhobenen Antisemitismusvorwürfe grundlegend in Frage. Eine rechtliche Einschätzung komme zu dem Ergebnis, dass alle beanstandeten Kunstwerke durch die Kunstfreiheit gedeckt sind. Darüber hinaus legten die Gutachten nachvollziehbar dar, warum es sich bei den Darstellungen nicht um antisemitische Bildsprache handelt. Die Antisemitismusvorwürfe waren in einem Brief geäußert worden, der von mehreren Menschen unterschrieben wurde. Auch der Beauftragte für jüdisches Leben in Sachsen, Thomas Feist, kritisierte, ein Teil der ausgestellten Arbeiten bediene judenfeindliche, verschwörungsideologische Klischees. Unter anderem ging es um ein Werk des in Leipzig lebenden britischen Künstlers Luke Carter mit Blick auf den Gazakrieg und dem Schriftzug »Deutschland mordet mit«. Der Name E-Book steht für Industrie, Brachen, Umgestaltung. Das Kunstfestival findet im Rahmen des Programms zur europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 statt und endet am Sonntag. Das internationale Filmfestival von Toronto gilt als das größte seiner Art in Nordamerika. In diesem Jahr beginnt es in einem politischen Klima, das von den Drohungen des US-Präsidenten geprägt ist, Kanada annektieren zu wollen. Zur Eröffnung verurteilte der kanadische Premierminister Mark Carney Trumps Politik, wie die französische Zeitung Le Figaro schreibt. Die Souveränität und Identität seines Landes sei bedroht worden, erklärte Carney vor dem Eröffnungsfilm, einer Dokumentation über den kanadischen Komiker John Candy. Aber die Kanadier hätten sich als Reaktion darauf auf ihren inneren John Candy besonnen, fügte Carney hinzu. Das Filmfestival feiert in diesem Jahr seine 50. Ausgabe, unter anderem in Anwesenheit von Daniel Craig, Sidney Sweeney und Matthew McConaughey.
Christine Jensen mit den Kulturnachrichten. Also die Welt ist aus den Fugen für diesen jungen Mann und er weiß natürlich nicht, wie damit umgehen. Sein oder nicht sein, mal anders.
Sein oder nicht? Sein. Das ist die Frage.
Natürlich. Hamlet, das wohl berühmteste Theaterstück überhaupt. Dafür hat Shakespeare genau das geschrieben. Und wie inszeniert man so etwas im Jahr 2025? Zum Beispiel in Basel in der Regie von Anto Romero Núñez, der auch schon beim Theatertreffen in Berlin dabei war. Und jetzt also Hamlet zeigt in Basel, für uns gesehen von Michael Lages. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also, wie inszeniert man Hamlet im Jahr 2025?
Och, das ist nun überhaupt nichts Besonderes. Es ist ein tolles Stück und wer sich einen Zugang dafür erarbeitet, gedanklich und ästhetisch, der ist mit dem Stück und dem Thema immer gut bedient. Demnächst Frank Castorf in Hamburg und Anto Romero Núñez hat eine sehr, ich glaube, für mich persönlich die amüsanteste Fassung gemacht, die ich je gesehen habe, aber auch eine sehr abwechslungsreiche, vielschichtige, bunt, neu strukturierte, was damit zu tun hat, dass es eine neue Übersetzung ist, die ziemlich nach Heiner Müller klingt, es aber gar nicht ist, nämlich der Schweizer Autor Lucien Haug hat diese Fassung erarbeitet, die ist sehr von heute. Das hat aber gar nicht Auswirkungen auf die Szenerie, die ist nämlich eigentlich durch die Kostüme eher von gestern oder von ganz, ganz gestern, also aus Shakespeare-Zeit quasi. Es ist eine sehr, sehr, sehr abwechslungsreiche und verrückte Mischung, die den Text sehr beim Wort und sehr ernst nimmt, die ihn aber auch deutlich über sich hinausführt.
Was heißt das, der Text ist von heute?
Der Text ist von heute. Also es wird über Beziehungen zwischen den Figuren schon sehr mit gegenwärtiger Sprache verhandelt. Das ist auch gar nichts besonders Schlimmes, ist auch gar nicht spektakulär und irgendwie aufgesetzt. Es ist einfach nur sehr eher umgangssprachlich und das ist überhaupt keine ästhetische Behauptung, es ist einfach nur praktisch. Und es ist deswegen auch praktisch, weil eine der zentralen Entscheidungen des Teams um Núñez gewesen ist, dass er ziemlich viele der Rollen gegengeschlechtlich besetzt. Das ist auch nicht mehr so originell. Das hat es auch schon 1899 bei Sarah Bernhardt gegeben. Die hat auch schon mal Hamlet gespielt. Aber es ist so effektiv. Also diese jungen Männerfigur, die hier sozusagen ein Mädchen ist, Gala Otero Winter, die ich auch noch aus Hamburg kenne.
Die wir gerade am Anfang kurz gehört
genau,
haben.
Genau, ne? Genau. Die jetzt sehr lange, also Protagonistin in Basel ist schon. Das ist tatsächlich, sie wird nicht dadurch, dass sie diesen Hamlet-Text, der ein Männertext ist, spricht, wird sie nicht automatisch sozusagen zum Mann. Also das ist so ein Zwischenwesen. Sie ist deutlich eine Frau, badet gegen Ende auch, sodass man das richtig sieht. Aber ihr Text ist absolut, ja, ich würde auch nicht sagen androgyn. Es fasst einfach menschlich alles ein, was man entweder als Mädchen oder als Junge, der von seinen Eltern nicht wirklich toll behandelt wird, so empfinden kann. Das ist das eine. Das andere, ihre Mutter oder seine Mutter, wenn Sie so wollen, ist ein Schauspieler. Ein Mann, Thomas Niehaus, den ich auch sehr in Hamburg immer schon sehr geliebt habe, der das wirklich ohne irgendeinen affektierten Schnickschnack tut, sondern einfach ein Mann ist, der eine reife Frau, die Königin, spielt. Spielt außerdem auch noch Trompete und Dudelsack. Ein unglaublich vielseitiger, komödiantischer, heiterer Schauspieler, der knallhart sein kann auf der Bühne, aber eben auch sozusagen eine sensible Verletzlichkeit mitbringt, die gerade im Kontrast zu der Härte extrem komisch sein kann. Und das gilt für mehrere Rollen. Also auch Horatio ist eine Frau. Und es ist nicht konsequent, der Mann, also der König ist nicht etwa nun eine Frau, was er hätte sein können, sondern es ist sozusagen mit Blick auf das Personal, auf die Profile und darauf, wie die Figuren sich sozusagen in ihrer eigenen Haltung mal so und mal so zeigen, eben mal Frau, mal Mann sein könnten. Das ist eine sehr, sehr gute und sehr, sehr kluge Entscheidung.
Das heißt, Geschlecht spielt gar nicht die entscheidende Rolle oder wird das eben bewusst umgedreht? Nein.
Mhm. Nein, nicht bewusst umgedreht, sondern es spielt eben einfach definitiv
das wird,
überhaupt
dieser Faktor
keine Rolle.
Wird rausgenommen aus dieser Inszenierung.
Ja. Mhm. Es gibt auch einen Haufen Wiederholungen sozusagen von einzelnen Szenen, also auch diesen Sein oder nicht sein Monolog, den kriegt auch noch Ophelia, statt der langen, langen Sterbeankündigungsszene bei Claudius und Gertrud am Königshofe, das ja normalerweise im Stück auftaucht, hat sie sozusagen eine sehr, ja, fast abstrakte Todesszene, da ist ja immer von dieser Trauerweide die Rede und dass sie da drin hängt und ins Wasser fällt und Steine in den Taschen hat auch und deswegen natürlich ertrinken muss. Das ist das, diese dramatischen Sidekicks, nenne ich sie mal, also zentrale Szenen, werden gerne auch mal weggelassen. Sie werden aber sozusagen als Stimmung, als Empfindung fürs Publikum durchaus noch präsent gehalten. Das ist eine sehr interessante, auch nicht ganz risikolose, aber mit diesem achtköpfigen Basler Ensemble ziemlich fabelhaft gelöste Art und Weise, wie man ein Stück sozusagen spielt und gleichzeitig aber sozusagen nicht alle Logiken bedient und nicht alle Bewegungen innerhalb des Stückes bedient. Das ist einfach sehr, sehr, sehr effektiv und gut gemacht.
Warum dann die historischen Kostüme?
Das ist, müsste ich jetzt die beiden Kostümbildnerinnen Lena Schön und
Haben Sie es verstanden?
Fragen. Sie sind ein Kontrastmittel. Also sie sind auch ein bisschen überdreht. Also die Jungs haben solche Pumphosen an, aber immer sozusagen bis knapp unterm Schritt. Also haben immer so wie Kinder auf dem Spielplatz nackte Beine.
Wirkt fast wie eine Parodie, oder? Wenn man das so hört.
Ja, es ist aber nicht albern. Ne? Also wenn wir jetzt denken würden, ja, ist eine Parodie, dann würden wir sofort sagen, ha, 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 und würden es albern finden. Das ist aber gar nicht der Fall. Die bewegen sich in dieser Ausstattung total souverän und ohne irgendwelche alberne Nebenbedeutung. Sozusagen, was über die Sprache läuft, was über sozusagen die rund erneuerte Sprache, die eben nicht Shakespeare automatisch und immer nur ist, darüber läuft eigentlich eher so ein, wie man soll mal sagen, so ein ironischer Unterton, der dem Abend sehr, sehr gut bekommt, der dem Spiel aller Beteiligten sehr, sehr gut bekommt und die sozusagen die Kostümlösung von Lena Schön und Helen Stein hab ich sehr gemocht, weil sie so einen unschuldigen Kontrast dazu liefert, der aus einer ganz anderen Zeit kommt. Also da sind ein Haufen Bausteine in dieser Aufführung, die wirklich die Beschäftigung mit diesem ollen Hamlet wirklich nochmal wieder sehr neu, sozusagen für uns, die wir jetzt zuschauen, neu erfinden lassen. Und das ist, glaube ich, die größte Qualität des Abends.
Haben Sie gerade Oll gesagt?
Oll, habe ich gesagt, ja.
Eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber dem vom vermutlich bekanntesten Theaterstück der Geschichte, bei dem es ja immer um etwas geht, was, glaube ich, Menschen heute auch immer noch beschäftigt, nämlich Unentschlossenheit, Zaudern, gelähmt sein angesichts einer verrückt gewordenen Welt. Und man will ja vielleicht gerade auch als junger Mensch, Hamlet ist ja ein junger Mensch und Ophelia ist eine sehr junge Frau, vielleicht auch als junger Mensch aus so einer Inszenierung auch im Jahr 2025 rausgehen. Ich meine, angesichts der Weltlage will man da vielleicht was mitnehmen.
All das ist drin. Der Text nimmt diese Seitenbewegung immer auf und es ist immer klar, dass es eine sozusagen von Verrückten regierte Welt ist. Und wenn wir uns sozusagen Parallelen in der wirklichen Welt vorstellen möchten, dann sind wir herzlich eingeladen, das auch zu tun. Es ist aber nirgends irgendwie auf die Tube gedrückt im Sinne von, jetzt müssen wir aber verdammt nochmal auch noch erklären, was in den USA passiert und was in Gaza passiert und was sonst noch auf der Welt passiert. Das ist nie da. Es ist immer präsent, weil wir es natürlich immer irgendwie mitdenken, wenn lauter total Wahnsinnige sich auf der Bühne immer tiefer in den Abgrund hineinarbeiten, ganz zielstrebig und völlig bewusst und ohne Reflexion vom Sein oder Nichtsein mal abgesehen. Aber es ist ja nicht so, dass irgendjemand klüger wird an dem Abend. Nie in dem Stück. Sie sterben alle zum Schluss und einer überlebt und soll später den nachkommenden Generationen erzählen. Na prima. Aber das ist ja nicht das, was man als Haltung zur Gegenwart betrachten würde. Das will der Abend nicht, aber natürlich, wer das sehen kann und wer so weit denkt mit diesem wunderbaren Stück, der nimmt das natürlich mit nach Hause.
Also, auf nach Basel, zu Hamlet in der Regie von Antonio Romero Núñez. Wir haben es gehört, Michael Lages, begeistert von diesem Abend und ich danke sehr.
Sehr geschehen.
Es gibt nicht mehr viele wie Sie, Überlebende der Shoah. Und das hat schon jetzt Auswirkungen auf die Erinnerungskultur, dass es eben immer weniger Zeitzeugen gibt von dieser Zeit, den Überlebenden, die natürlich ein hohes Alter haben und immer weniger unter uns sind. Eine Frau ist jetzt mit 101 Jahren gestorben, die Journalistin war, Schriftstellerin war, immer wieder auch über ihre Erfahrungen berichtet hat, die in Franken geboren ist, groß geworden ist, dann geflüchtet ist und sich ein Leben lang gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit engagiert hat, nämlich Ruth Weiß, Shoah-Überlebende, Journalistin, Kämpferin gegen Rassismus. Sebastian Engelbrecht erinnert an sie.
Ruth Weiß war eine Fürtherin. Dort wurde sie 1924 geboren.
Fürth war ein besonderer Ort für Juden. Es war die größte Gemeinde im Süden. Seit dem 16. Jahrhundert war es eben an diese Stelle gerückt. Und dort hat man sich zu Hause gefühlt. Und die Verbindungen zwischen Philanthropen, jüdische Philanthropen, die der Stadt etwas hinterlassen haben, das kann man heute noch sehen.
Mit 11 Jahren floh sie aus Nazi-Deutschland an der Seite ihrer Mutter nach Südafrika, wohin der Vater schon 1933 ausgewandert war.
Von einem Tag zum anderen, dass sich das geändert hat, das war ein enormer Schock.
Aus der Fürtherin wurde eine Kosmopolitin im wahrsten Sinne. Das Leben von Ruth Weiß ist voller Bewegung. Ein Umzug folgte dem anderen. Großbritannien, Südafrika, Rhodesien, später Simbabwe und Sambia heißen die Stationen ihres Lebens. Und auch nach Deutschland kehrte sie mehrmals zurück. 1965 für 3 Jahre nach Köln und 2002 nach Lüdingshausen in Westfalen. Zuletzt lebte sie bei ihrem Sohn in Dänemark. So vielfältig wie die Orte sind auch ihre Berufe. Mitarbeit im Rechtsanwaltsbüro, in der Buchhandlung, im Verlag, im Versicherungsbüro. Seit 1966 war Ruth Weiß Wirtschaftsjournalistin, Korrespondentin, unter anderem für den Guardian und für die Deutsche Welle. Schließlich war sie Schriftstellerin, Autorin von Sachbüchern und Romanen. 80 Bücher hat sie geschrieben. Viele handeln von der Geschichte der Juden, unter anderem die Familiensaga Die Löws. Sie umfasst viele Jahrhunderte vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Viele Jahrzehnte lang setzte sich Ruth Weiß gegen Rassismus und Antisemitismus ein. Als Bürgerrechtlerin in Südafrika, Journalistin und Beraterin in Simbabwe, in Lesungen an deutschen Schulen. Ihr Engagement für die Rechte der Schwarzen gegen die Apartheid ging nicht auf Kosten Israels, wie es bei manchem postkolonialen Theoretiker der Fall ist.
Man kann einfach den Apartheidstaat nicht mit Israel vergleichen.
Wenige Monate vor ihrem 100. Geburtstag im vergangenen Jahr sagte sie, die Unterscheidung zwischen Gut und Böse sei im Leben nicht immer eindeutig zu treffen. Im Blick auf den Krieg zwischen Israel und Gaza aber urteilte sie:
Was ich böse finde, ist die Absicht, Palästinenser, ganz normale, unschuldige Leute, in eine Situation zu bringen, wo sie möglich zum Opfer werden. Ich spreche von den Menschen, die in Schulen gehen oder Moscheen und natürlich in Krankenhäuser, unter denen diese gefährlichen Tunnel gebaut worden sind. Dass das heute noch eine Strategie ist, das ist böse. Aber das sind ja nicht alle Palästinenser.
Für ihr Engagement, für ihren Weitblick, ihre Werke wurde Ruth Weiß vor 3 Jahren zur Ehrenpräsidentin des PEN-Zentrums deutschsprachiger Autoren im Ausland ernannt. 2022 zeichnete dasselbe PEN-Zentrum sie als herausragende Bürgerrechtlerin gegen Apartheid und als Autorin aus.
Sebastian Engelbrecht erinnerte an Ruth Weiß, die Shoah-überlebende Journalistin und Kämpferin gegen Rassismus. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Und wenn man Tiere beobachten will, wirklich in Ruhe beobachten will, dann braucht es immer auch ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld, da wirklich hinzugucken. Ich zum Beispiel freue mich über so simple Dinge wie eine Hummel dabei zu beobachten, wie sie in einer Blüte ihrer Arbeit nachgeht. Aber natürlich gibt es ganz andere Tiere, die sofort fliehen, wenn ein Mensch auf sie schaut oder sie beobachten will. Dafür gibt es aber Tierfilmer, die uns diese Arbeit abnehmen, die zum Teil Jahre reinstecken, um überhaupt seltene Tiere beobachten zu können und sie aber auch dabei beobachten, wie sie mit dem Klimawandel zu kämpfen haben, wie sie selbst bedroht sind. Heute hatte eine Doku-Serie der ARD Premiere im Kino und zu sehen ist sie ab sofort auch in der Mediathek. Faszination Europa.
Mehr als 1000 Drehtage verschlang die aufwendige Tierfilmproduktion. Die Filmcrews drehten über Jahre hinweg in 30 verschiedenen europäischen Ländern. Von Island im Norden bis zum Mittelmeer, von den Azoren im Westen bis Georgien im Osten. Aber schließlich hat sich das für den vielfach ausgezeichneten Tierfilmer Christian Baumeister aus Münster bezahlt gemacht.
Es ist mit Abstand die größte Produktion, die ich je gemacht habe und wahrscheinlich eine der größten überhaupt, die in Deutschland jemals gemacht worden ist mit 6 Teilen. Also es war schon ein riesiger Aufwand und es ist natürlich sehr, sehr schwierig, die Tiere immer punktgenau vor die Kamera zu bekommen und diese Aufnahmen dann noch einzufangen.
Das ist ihm in jeder Szene eindrucksvoll gelungen. Er bekam nicht nur Orcas, Eisbären oder, ganz etwas anderes, die Revierkämpfe von Stadtfüchsen vor die Kamera, sondern fing auch faszinierende Bilder vom äußerst scheuen persischen Leoparden aus dem Kaukasus ein, samt Nachwuchs. Über 3 lange Jahre haben Filmteams mit Hilfe von Kamerafallen versucht, dieses seltene Tier zu erwischen, letztlich mit Erfolg. Er entdeckte aber auch etwas, was so noch niemandem bekannt war. In den Londoner U-Bahn-Schächten und Stationen lebt eine Mückenart, die sich vom Blut der Pendler ernährt.
Es gibt tatsächlich Mücken, die unter Tage im U-Bahn-System ganzjährig leben, weil es so schön feucht und warm ist. Die sind auch im Winter aktiv und sind sogar dabei, im Moment eine eigene Art zu bilden. Also sind auf dem Weg, wirklich eine U-Bahn-Mückenart zu entwickeln. Und das ist schon sehr faszinierend.
Gefährliche Situationen gab es allerdings auch. Erst zerstörten Braunbären das Tarnzelt einer Kameracrew in Rumänien. Dann verlor ein Kamerateam in einem norwegischen Fjord die Orientierung, als Orcas und Buckelwale sich gerade über einen Heringsschwarm hermachten.
Das ist ein Riesentumult und unser Kamerateam war mittendrin. Und einer unserer Kameraleute ist wirklich von einem Buckelwal wirklich sehr krass gerammt worden und wäre fast verschluckt worden, weil der Wal ihn einfach nicht gesehen hat in dem ganzen Chaos. Und der hat schon wirklich Glück gehabt.
Glücklicherweise blieb das alles ohne große Folgen. Die eindrucksvollen Bilder sind das eine, die Erzählung und Vertonung dessen, was man sieht, das andere. Dafür ist Schauspieler und Sprecher Benno Fürmann verantwortlich, der sich ja schon lange dem Natur- und Tierschutz verschrieben hat. Und hier macht er das mit einer großen Ruhe.
Mit nur 7% der Erdoberfläche ist es der zweitkleinste Kontinent. Doch seine Tierwelt muss keine Vergleiche scheuen. Ein Reich voll überraschender Vielfalt und überwältigender Schönheit.
Ich glaube, gerade zur Zeit braucht es Filme, die uns sensibilisieren. Weil wir tun immer noch so, als hätten wir eine zweite Welt im Kofferraum. Die akuten Krisen verdrängen eigentlich das Problem, das die ganze Zeit nagt und das auch teilweise sehr offensichtlich, teilweise aber auch sehr im Verborgenen.
Vielleicht sehen das die Betrachter der Serie ähnlich und kommen ins Nachdenken. Die, die heute im Kino einen ersten Blick ergattern konnten, waren jedenfalls begeistert.
Faszinierend. Die Bilder, aber auch die Sprache, wie er das kommentiert, ist auch fantastisch. Man denkt, man ist mittendrin.
Es ist fantastisch und packend. Also das hätte ich wirklich nicht erwartet, dass ein Naturfilm so packend sein kann.
Insgesamt sind 6 Folgen produziert worden. Die erste wird am Montag direkt nach der Tagesschau im Fernsehen im Ersten zu sehen sein. Die anderen folgen im Wochenrhythmus. Alle Episoden sind auch online in der Mediathek verfügbar.
Marco Poltronieri über eine der aufwendigsten Tierdokumentationen überhaupt der letzten Jahre, wie gesagt, in der ARD-Mediathek zu erleben. Und Arno und Zessig schaut in die Feuilletons vom 6. September.
In uns reflektiert das Universum über sich selbst, lautet eine großartige Erkenntnis oder eher eine optimistische Vermutung des Astrophysikers Heino Falke. Die Frankfurter Rundschau jedenfalls überschreibt mit der Sentenz ein Interview, in dem Falke Dinge jenseits des Alltäglichen anspricht, etwa das künftige Nichtwissen. Wissen ist nie für die Ewigkeit. Auf der Erde verschwinden schon jetzt Spuren der Vergangenheit. Fossilien zerfallen, Kontinente werden aufgefaltet, Meere verschlucken Landschaften. In 1 Milliarde Jahren wird man kaum noch etwas von den Dinosauriern finden und vielleicht auch nur noch Bruchstücke dessen, was wir heute menschliche Zivilisation nennen. Und im Universum ist es ähnlich. In ferner Zukunft wird die kosmische Hintergrundstrahlung verblassen. Galaxien werden aus unserem Sichtfeld verschwinden. Wer in 1 Billion Jahre in den Himmel schaut, wird vom Urknall nichts mehr wissen können. Dann wird Wissenschaft wieder bei Null anfangen müssen. So Heino Falke, Autor des Buches Zwischen Urknall und Apokalypse in der FR. Bevor Sie monieren, dass es in 1 Billion Jahre nach der Standardprognose doch gar kein Universum mehr geben wird, Falke verwendet Billion offenbar nach der sogenannten kurzen internationalen Skala und meint also eine Milliarde Jahre. Was aber auch noch lange genug hin ist, um jetzt erstmal über Probleme der Gegenwart nachzudenken, so wie Claudius Seidel in der Süddeutschen Zeitung. Die Spaltung der deutschen Gesellschaft, die seit Jahren ängstlich beschworen wird, ist offenbar endlich geglückt und jetzt stehen sich zwei Gruppen gegenüber und bekämpfen einander mit immer schärfer werdender Rhetorik. Sie diskutieren nicht, sie debattieren nicht, sie interessieren sich nicht im geringsten für die Argumente der anderen. Sie wollen nicht klüger werden, sie wollen sich nicht einigen, sie wollen den Streit gewinnen. Seit diesem Sommer nennen sie, was da tobt, einen Kulturkampf. Und im Kulturkampf geht es um Identität und Existenz. Es geht, wie der Soziologe Armin Nasehi neulich geschrieben hat, ums Ganze, mindestens. Seidel streift Robert Habecks Attacke auf das fetischhafte Fleischgefresse Markus Söders. Er nimmt das ressentimentfreudige Internetportal News aufs Korn. Er referiert die Geschichte des Kulturkampfs, konstatiert, dass die AfD außer Kulturkampf nichts zu bieten habe und kommt zu dem Schluss, die großen, wichtigen Fragen sind viel zu kompliziert, als dass sich im Modus des Kulturkampfs brauchbare Antworten finden ließen. Man sollte die Kulturkämpfe also verweigern. Je länger sie dauern, desto dümmer werden alle Kämpfer davon. Passenderweise rezensiert Till Schmidt in der Tageszeitung das Buch Polarisierung über die Ordnung der Politik. Geschrieben hat es der Soziologe Nils Kumka, der Polarisierung laut Schmidt für einen selbstverstärkenden Effekt hält. So etwa, wenn Journalist-Sternchen innen die Polarisierung in Meinungsstücken regelrecht herbeischreiben oder wenn Medienmacher-Sternchen innen Talkshow-Sendungen so besetzen, dass es zwischen den Teilnehmer-Sternchen innen unversöhnlich krachen muss, sie in anderen Sendungen dann aber ihre Gäste über gesellschaftliche Polarisierung klagen lassen. Der Taz-Autor Schmidt, den Soziologen Kumka paraphrasierend. Etwas anderes. Wenn Sie ein junger Mann sind und demnächst zum Friseur müssen, lesen Sie in der Taz auch den Artikel »Die perfekte Welle«. Anna Fastabend beleuchtet die Renaissance der Dauerlocke und erklärt, wie sich die Kringelfrisur mit der Hypermaskulinität bei TikTok verträgt. Schon allein die Videos, in denen die Jungs ihre Haartransformation präsentieren, sind eine eigenwillige Mischung aus hart und zart und sie funktionieren wie eine Heldenreise. Junger Typ mit platter Frisur betritt einen Barbershop, muss dort den Gestank einer Haarumwandlung überstehen und verlässt den Shop danach schöner und selbstbewusster als je zuvor. Gleichzeitig wird versucht, die frappierende Ähnlichkeit mit dem Friseurbesuch der eigenen Oma zu kaschieren. So viel dazu. In der SZ feiert Barbara Finken den verstorbenen Modedesigner Giorgio Armani als Erfinder einer neuen Männlichkeit, die ihren Körper verführerisch inszeniert. Und sie schwärmt: Über diesem Körper liegt der Schimmer der zeitlosen, ewig jungen olympischen Götter. Armani hat Modegeschichte geschrieben. In der Gestalt dieser Götter wird er in Erinnerung bleiben. Bleibt uns nur noch ein Wort. Amen.
Arnold Zesek aus den Feuilletons vom Samstag, dem 6. September. Und es war Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast, zum Beispiel in der DLF-App.